Heute geht es im EMCO-Talk um Emotionen, um was auch sonst. Es geht aber auch um Potenziale. Und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast, Tanja Klusmann. Tanja ist Innermetrix Consultant. Und was das bedeutet und was sich hinter Innermetrix verbirgt und was das mit Emotionen zu tun haben könnte, hört rein in diese Folge. Viel Spaß!
EMCO-Talk, der Podcast für Menschen, die mit Menschen arbeiten.
Fachliches über Emotionen, Empathie, Menschenkenntnis und Neurowissenschaft.
Für erfolgreiches und nachhaltiges Begleiten von Menschen, mit denen du arbeitest.
Wir sind Lea
und Silvana.
Wir folgen unserer Vision von einer emotional kompetenten Gesellschaft.
Hier triffst du uns und echte Changemaker, ihre Geschichten und ihr Arbeiten.
Be the change.
Frei nach Gandhi. Sei du die Veränderung, die du in der Welt bewirken möchtest.
Herzlich willkommen zum EMCO-Talk. Es ist Freitag und Podcast-Zeit. Und ich freue mich, dass ich heute wieder einen Gast begrüßen darf, nämlich Tanja Klusmann. Herzlich willkommen, liebe Tanja, im EMCO-Talk.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Ja, sehr schön, dass wir uns heute hier sehen. Wir sehen uns ja öfter. Wir sind sehr, sehr kollegial und freundschaftlich verbandelt und deshalb freue ich mich doch sehr, dass wir heute auch in diesem Format miteinander ins Gespräch kommen. Tanja, ich darf dich mal so ganz knapp vorstellen und dann steigen wir ein bisschen tiefer ein. Tanja ist Trainerin und Coach, Emotionscoach in Köln. Du kommst, ich sag's mal so, aus der Welt des Trainings. Du machst Kommunikationstrainings, Teamentwicklung, Zeit- und Projektmanagement, Stressmanagement und als Coach sind deine Wurzeln im NLP. Bis dahin alles richtig?
Bis dahin alles richtig, wunderbar zusammengefasst.
Du bist auch studierte BWLerin, ne?
Ja, auch das ist richtig.
Auch das, ja. Und dann hast du irgendwann in deinem beruflichen Werdegang ein Tool entdeckt, das deine Arbeit heute doch sehr prägt und du hast dazu auch ein Buch geschrieben und das ist die Innermetrix Potenzialanalyse. So, wenn wir im Bereich der Modelle sind, der Analysen sind, dann ist das sowas, wo die Meinungen manchmal auseinandergehen. Du hast dich damit sehr, sehr beschäftigt. Du bist Innermetrix Consultant und Leadership Trainerin. Und ich habe mich selber auch ein bisschen damit beschäftigt, habe nochmal in dein Buch reingeguckt, das heißt Praxisbuch berufliche Freiheit und Erfolg, Coaches mit Innermetrix Potenzialanalyse professionell begleiten und ist im Belz Verlag erschienen. Die Innermetrix Analyse schaut ja so ganz grob auf drei Bereiche. Einmal bevorzugte Verhaltensweisen. Dann gibt es 7 sogenannte Grundmotivatoren und es gibt innere und äußere Talente. So, diese Bereiche werden angeguckt. Es gibt dazu, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein standardisiertes Verfahren, also einen Fragebogen. Und der wird ausgewertet und dann hat man sein persönliches Ergebnis. So, das ist jetzt so ganz, ganz grob. Du setzt das ein, wie dein Buch auch sagt, um Menschen zu helfen, in ihrem beruflichen Leben so ein Grundgefühl von Freiheit und Zufriedenheit zu bekommen. Richtig?
Das stimmt, genau. Also das Ganze fußt darauf, dass ich in meinen Trainings und Coachings immer wieder die Beobachtung gemacht habe, dass Menschen in ihren Beruf kommen und sozusagen das Gefühl haben, sie müssten da irgendeine Rolle erfüllen. Das heißt, die gehen in ein Unternehmen rein und schauen, was wird hier von mir erwartet und wie stelle ich mich selber bestmöglich auf diese Erwartungen ein. Das heißt, man wird sozusagen beim Einstieg in eine neue Position, in irgendeine Rolle reingepresst und versucht, die im Laufe der Zeit immer besser zu erfüllen. Mhm. Und das gelingt mal mehr und mal weniger gut, aber im Endeffekt nutze ich so gar nicht bestmöglich mein Potenzial. Das heißt, das, was ich tue in meiner Arbeit, ist eigentlich andersrum anfangen, nämlich nicht bei der Rolle anfangen und wie presse ich jemand bestmöglich da rein, sondern bei der Person anfangen und gucken, was habe ich eigentlich zu bieten und wie kann ich fürs Unternehmen den besten Nutzen bringen, aber auch für mich selber bestmöglich leisten und gleichzeitig aber auch zufrieden sein und ich sein, authentisch sein. Und an der Stelle leisten wir ja am Ende auch am besten.
Ja, das spricht ja so ein bisschen so ein Grundproblem unseres, ach, ich nenne es mal Arbeitsmarktes an sich an. Es gibt Stellenausschreibungen und da steht ein Anforderungsprofil drin und da steht drin, was man für eine Ausbildung haben soll und was einen am Arbeitsplatz erwartet und was das Unternehmen bietet. Und dann, ja, entscheide ich bei einer Bewerbung, passt das auf mich oder nicht? Und dieser Blick zu sagen, ah, okay, das ist das, was die bieten. Ich gehe dann mal vielleicht auch in so ein Gespräch rein mit dem, was ich da ergänzend zu bieten habe. Und vielleicht einigen wir uns auf der Mitte. Das passiert ja doch, glaube ich, eher noch selten, oder?
Das passiert tatsächlich selten. Dabei wäre es auch fürs Unternehmen der viel bessere Weg. Es ist nicht nur so, dass es die Menschen, die da kommen, glücklicher und zufriedener macht, sondern letztlich kriegt auch das Unternehmen viel, viel mehr, wenn sich das Unternehmen darauf einlässt, auch das Aufgabengebiet, den Verantwortungsbereich ein Stück weit auf den neuen Mitarbeiter zuzuschneiden, weil dann kriege ich eigentlich das Allerbeste, was jemand zu bieten hat.
Tanja, erzähl uns doch noch mal ein bisschen was jetzt zu dieser Potenzialanalyse. Nimm uns, mich und die Zuhörenden mal ein bisschen mit in das, was du da machst. Wenn du mit Klienten, das machst du ja sehr häufig einfach im 1:1, so eine Potenzialanalyse machst. Wie funktioniert denn das? Was passiert mit mir, wenn ich zu dir, Tanja Klusmann, ins Coaching komme und du sagst, ja, wir machen mal vorgeschaltet, damit wir so die Baseline legen, wir machen mal eine Innermatrix-Analyse.
Also dieses Vorgeschaltet ist ein wichtiges Stichwort. Also ich mache das tatsächlich, bevor ich anfange, mit den Klienten ins Coaching zu gehen. Das heißt, der Klient, die Klientin kriegt von mir einen Link zugeschickt und über diesen Link kann man diese Analyse ausfüllen. Du hast es eben Fragebogen genannt, also das ist sozusagen so ein elektronischer Fragebogen, den fülle ich in Ruhe aus. Dann wird der elektronisch auch ausgewertet und dann bekomme ich als Coach diese fertige Analyse zugeschickt und vereinbare dann sozusagen mit meinen Klienten einen Auswertungstermin, wo wir diese Analyse erstmal durchgehen, interpretieren, schauen, was steckt da eigentlich an Erkenntnissen drin. Und es geht gar nicht drum, den Menschen jetzt zwangsläufig in feste Schubladen zu packen, sondern diese Analyse sozusagen zu nutzen, um über sich selber zu reflektieren, bestimmte Dinge anzuschauen und zu gucken, wie passt das mit mir und meiner Persönlichkeit zusammen und was heißt das dann schließlich auch für meinen beruflichen Werdegang? Und mit diesen Erkenntnissen gehe ich dann quasi ins Coaching rein und gucke, wo passt eigentlich im Moment mein Profil, mein Potenzialprofil mit meinem Job zusammen und wo gibt's vielleicht auch Dinge, die nicht so gut zusammenpassen. Das heißt, wo habe ich Schnittmengen und wo habe ich eben auch keine Schnittmengen? Und da, wo keine Schnittmengen sind, ist die Frage, ist das was, was ich gut lernen kann oder ist das was, ich bin hier gerade kurz abgelenkt, deshalb entschuldige, bin ich hier gerade kurz am Stocken.
Alles gut, gar kein Problem.
Also da, wo keine Schnittmengen sind, da setzt letztlich ja auch das Coaching an. Das ja. Heißt, wenn man jetzt zum Beispiel auf, also die Analyse ist eigentlich am oberflächlichsten, setzt die an beim Verhalten. Das ist sozusagen das, was andere bei mir erkennen können. Die Ebene, die dann schon eins darunter geht, das sind unsere Motivationen. Das heißt, was lässt unsere Augen leuchten? Was hat für mich in meinem Job einen ganz, ganz hohen Wert? Und das, was am tiefsten geht, was wir messen können mit dieser Analyse, das sind unsere Talente. Und die Talente ist sozusagen, wie geht mein Gehirn mit bestimmten Fragestellungen um? Wie denken wir? Also wir können quasi über diesen Attribute-Index, der unsere Talente misst, die Art unseres Denkens messen. Und das ist schon eine sehr tiefe Ebene, wo man da reingeht. Die
Also
auf,
ist das auch sehr wissenschaftlich? Entschuldige, wenn ich da so direkt dazwischen
ja,
frage.
Also das geht tatsächlich, alle drei Kategorien gehen auf sehr, sehr langjährige Wissenschaften zurück. Und dieser Talente-Index, der geht auch zurück auf eine Wissenschaft, die nach dem Zweiten Weltkrieg begründet wurde, von einem jüdischstämmigen Wissenschaftler, Robert Hartmann heißt der, der aufgrund seiner Erfahrungen in der Nazizeit das Denken der Menschen verstehen wollte, weil er dachte, wie können Menschen so böse denken, wie können Menschen so krude Gedanken haben? Und das wollte er verstehen und hat das dann aber umgedreht und hat dann hingeschaut, wie müssen wir denken, damit wir auch gut denken. Und er hat daraufhin eine Wissenschaft begründet, die heißt Axiologie. Und diese Axiologie, die das Denken sozusagen messbar macht, die liegt hier diesen Messungen tatsächlich zugrunde. Und die wurde über die Jahre auch immer weiterentwickelt. Und daraus ist schließlich eben auch hier dieser Part in der Innermatrix-Analyse entstanden.
Spannender
Und das.
Ansatz, zu sagen, okay, die Menschen können böse werden, wir haben es erlebt. Wie können wir denn auch ja, unsere guten Seiten erkennen und betonen? Das ist ja
Ganz genau.
Potenzial, ne, im Grunde.
Ganz genau. Und da gibt es eben so drei Kategorien innerhalb dieses Potenzials. Das eine ist eine sehr menschenorientierte Dimension, die Empathie, also jemand, der zum Beispiel bei einem Change-Prozess in einem Unternehmen erstmal die Menschen sieht, also der ein Talent hat, diese menschlichen Aspekte wahrzunehmen, dem wird es wahrscheinlich als Führungskraft in einem Change-Prozess sehr gut gelingen, die Mitarbeitenden mitzunehmen, dann ein Fingerspitzengefühl zu haben, was brauchen die eigentlich jetzt? Ein anderer, der hat vielleicht eher ein systemisches Talent, der denkt sehr strategisch, der sieht das große Ganze, der guckt, wie erreichen wir unsere Ziele mit diesem Change-Prozess. Und dann gibt es die praktisch Talentierten sozusagen, die wissen genau die einzelnen Schritte, die zu tun ist, die sind letztlich sehr gute Manager, um
Ach,
alles auch umzusetzen.
Ja.
Und innerhalb dieser Kategorien geht es dann natürlich auch wieder weiter in einzelne differenzierte Talente, die man dann eben auch messen kann.
Sehr spannend. Mir kommt jetzt sofort in Bezug zu einer zurückliegenden Podcast-Folge in diesem Podcast, wo es um das Thema Mimikresonanz ging und wir sehr auch herausgearbeitet haben, dass es bestimmte Kompetenzen gibt, die durch das Wissen aus der Mimikresonanz, durch Emotionswissen ja auch geschult und gefördert werden. Und die Empathie gehört dazu. Die ist ja einfach im Zwischenmenschlichen, ja, das ist wie so ein Dünger, den wir überall reinwerfen können. Und wenn ich höre, so, das ist eines dieser Grundtalente, wo jemand einfach mit einer besonderen, ich nenne es mal besonderen Begabung, einfach auch liegen kann. Ja, sehr cool. Mir kommen schon die ersten Verbindungen zu unserem Emotionsthema hier im Podcast. Sehr, sehr spannend.
Da
Tanja,
würde ich gerne so eine kleine Ergänzung machen, wenn
gerne.
Ich darf, weil wir feststellen bei diesen Messungen von den Talenten, dass die tatsächlich über viele, viele Jahre konstant bleiben, also die Gabe dafür. Aber gerade dann kann sowas wie Mimikresonanz eben auch eine Brücke bauen, ins Praktische tun. Das heißt, wenn jemand sich vom Denken, vom Gehirn her gar nicht so ganz leicht tut mit der Empathie, dann kann eben tatsächlich durch so ein Tool wie die Mimikresonanz, Tool ist vielleicht der falsche Begriff dafür, aber durch so etwas tatsächlich auch die Brücke in die Praxis gebaut werden, dass eine Führungskraft mit mit dieser Unterstützung von so einem Wissen dann auch vielleicht ein fehlendes Grunddenktalent, wenn ich das mal so nennen darf, auch ausgleichen kann.
Ja, toll. Ach, super. Mensch, wir sind schon 100% drin im Thema. Ganz großartig. Ich habe ja gesagt, ich habe mich gestern auch noch mal ein bisschen mit beschäftigt und ich bin an den 7 Grundmotivatoren hängen geblieben. Ich habe mir die auch mal rausgeschrieben. Ich habe also meine Hausaufgaben gemacht. Da gibt es das, ich weiß gar nicht, ja, du sagst auch Motivation, die einen ästhetischen Grundmotivator, einen wirtschaftlichen, einen individualistischen, einen politischen, einen altruistischen, einen regulatorischen und einen theoretischen. Und ich habe mir die mal so ein bisschen angeguckt und dachte, ha, wenn man sich so die Erklärungen in deinem Buch dazu durchliest, erkennt man schon auch, wo die Anknüpfung zum Motivkompass ist. Du bist ja auch M-Trace Emotionscoach. Ist dir das auch schon aufgefallen, dass du dachtest, ach, guck mal, das sind zwar 7 und das andere sind so grob 4 Grundbedürfnisse und aber irgendwie passt das ja. Ich dachte, ja, jemand, der altruistisch ist, der hat wahrscheinlich einen großen grünen Anteil und einen sehr großen Gelbanteil. Und jemand, der wirtschaftlich orientiert ist, da geht es viel auch um Sicherheit, um Planung. Ja, ist halt ein guter Blauanteil mit dabei, ne? Oder so, da ist das Blaufeld wahrscheinlich auch, hat eine gewisse Ausprägung. Und wir haben ja beim
Definitiv.
Motivkompass immer die Balance. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, das wäre dann auch so eine Frage an dich. Sind den Menschen immer so bewusst, was sind meine Grundmotivatoren? Sagen die, wenn sie von dir die Ergebnisse hören, ach ja, ist mir klar, oder auch bei den Talenten, oder hat es da auch Überraschungsmomente? Also was entdecken, was erfahren, was lernen die Menschen in diesem nächsten Schritt im Coaching dann mit dir über sich selber, wenn sie die Ergebnisse hören?
Manche Dinge sind den Menschen unterbewusst klar, sage ich mal. Also manche Dinge, da höre ich dann von den Klienten sowas wie, ja, das erscheint mir plausibel oder das hatte ich schon ein bisschen vermutet. Aber es gibt tatsächlich auch immer wieder Überraschungen. Also dass zum Beispiel Leute wie ich, die in einem selbstständigen Unternehmen groß geworden sind, BWL studiert haben, dann plötzlich dastanden mit einer eher wirtschaftlichen Motivation, die so am unteren Rand des Durchschnitts liegt, eigentlich sogar noch knapp darunter. Da war ich selber damals, als ich vor vielen Jahren mein eigenes Profil in den Händen hielt, total erstaunt, weil ich dachte, ich bin Unternehmerkind. Ich habe BWL studiert, die wirtschaftliche Motivation ist bei mir bestimmt sehr hoch ausgeprägt, was sie aber de facto nicht ist. Und als ich dann mal ein bisschen näher drüber nachgedacht habe, wurde mir klar, bei mir gibt es Motivatoren, die sind mir viel, viel wichtiger als jetzt der schnöde Mammut. Und die Orientierung an einem rein nutzenorientierten Verhalten, sondern da gibt es Motive, die sind viel, viel stärker ausgeprägt. Und wenn man dann mal genauer hinguckt, dann kann man das auch viel, viel besser greifen und kann für sich auch viel besser hingucken, was ist eigentlich das bei mir, wo es quasi absolut von selber läuft, weil ich davon ganz tief innen raus hoch motiviert bin, mich so und so zu verhalten. Und was sind aber auch Dinge, wo ich in meinem Job auch einen Blick drauf haben muss, dass das nicht zu kurz kommt. Wenn ich weiß, die wirtschaftliche Motivation, die könnte auch noch ein bisschen höher sein, dann ist das vielleicht auch was, wo ich hingucken muss, dass ich als Angestellte bei der nächsten Gehaltsverhandlung vielleicht dann doch auch das nicht ganz aus dem Blick verliere, dass ich für mich einstehe, auch wirtschaftlich, dass ich aber vielleicht auch nicht gerade irgendwie als Vertriebler irgendwo anheuere, weil da ist es ohne wirtschaftliche Motivation dann auch
schwierig, ne?
mühsam.
Ja. Ja, Tanja,
Ja.
mir fällt, also ich habe sofort eine Frage. Ist es zu persönlich oder magst du uns verraten, was denn deine hohen Motivatoren sind, also die so, ich sag mal, überm Durchschnitt liegen?
Ja, gerne, gerne. Das ist kein Geheimnis. Also mein höchster Motivator ist tatsächlich der individualistische Motivator. Also da geht es darum, etwas Eigenes zu tun. Das, der Begriff Selbstverwirklichung spielt da sicherlich auch eine große Rolle, irgendwas Besonderes zu tun. Und der liegt bei mir tatsächlich bei 85 von 100, also schon sehr, sehr hoch. Ich habe auch durchaus eine hohe politische Motivation. Da geht es, ja, so ein bisschen negativ formuliert um Macht und Kontrolle. Also da geht es darum, etwas zu tun, wo man selber auch beeinflussen kann. Also das ist auch so eine hohe Führungsmotivation. Also eine Führungskraft ganz ohne politische Motivation tut sich sicherlich auch schwer. Das heißt, als Selbstständige ist die politische Motivation sicherlich was, was mir sehr hilft, Dinge auch voranzubringen, Entscheidungen zu treffen, auch vorwärts zu gehen, mutig zu sein. Also das ist das, was dahinter steckt. Und die dritte, die kurz dahinter liegt, ist die ästhetische Motivation. Also das sind so meine drei großen Säulen. Da geht es tatsächlich zum einen um Ästhetik, einen schönen Arbeitsplatz zu haben, irgendwo zu sitzen, an meiner Holzschreibtischplatte mit einer schönen Umgebung. Aber es geht auch um menschliche Ästhetik, also was jetzt im Motivkompass, im Emotionscoaching, ja auch dieses Bedürfnis nach Harmonie, nach Geborgenheit, nach Miteinander. Also für mich ist es immer auch wichtig, einen guten Kontakt in einer guten Verbundenheit zu sein mit Kollegen, wie wir das ja so nett haben, aber eben auch mit meinen Klienten, mit meinen Teilnehmern im Seminar. Also das Erste, was ich mir immer ganz groß auf die Fahne schreibe, wenn meine Teilnehmenden ins Seminar kommen, ist jeden gut zu begrüßen, jedem ein gutes Willkommen zu geben und in diesen Tagen, wo wir zusammenarbeiten, auch einfach für ein gutes Miteinander zu sorgen. Und das wird mir tatsächlich auch immer gespiegelt, dass wir klare Ziele haben, klar vorangehen, dass es aber immer auch irgendwie ein Gefühl gibt von Vertrauen und von gutem Miteinander. Und das ist eben bewirkt auch durch meine Motivation im ästhetischen Bereich.
Ach, sehr, sehr spannend. Ich habe gefragt, damit du weißt, warum will sie denn jetzt, warum ist sie so neugierig und will jetzt diese Motivatoren, die so einen hohen Ausschlag haben, wissen. Ich habe vor mir hier an der Seite den Motivkompass stehen und habe mich gefragt, ob diese Grundmotivatoren, die sich ja schon auch so ein bisschen im Motivkompass verankern lassen, ja, ob da deine Achsen auch spürbar werden. Und ich habe das Gefühl, ja, das ist so. Also du bist ja auch ein kreativer Mensch, du gestaltest gerne, du überlegst gerne, du denkst gerne nach. Das ist ja so ein bisschen der Gegenpol zum Blaufeld. Und da darf man ja immer schauen, dass man nicht zu sehr in der Theorie bleibt, sondern auch ein bisschen, gerade du sagtest, als Selbstständige, so die Bodenhaftung von, was bringt es denn unterm Strich auch monetär, hält und anders. Finde ich die Achse zwischen Grün und Rot, das ist auch sehr schön deutlich geworden, gerade, dass du sagst, nee, hier, ich habe eine Machtmotivation, ich will selber gestalten, ich will das auch selber bestimmen können. Und gleichzeitig ist mir aber total wichtig, dass sich die Menschen wohlfühlen mit mir, dass eine gute Kollegialität da ist. Also sehr, sehr schön. Danke für diesen kleinen Ausflug. Tür in den Motivkompass. Ich habe es schon gesagt, du bist ja irgendwann auch bei den emotionsbezogenen Methoden gelandet. Dein Entwicklungsweg, dein Lernweg vom NLP über viele andere Geschichten, die du gemacht hast, hin zum M-Trace Emotionscoach. Wie erlebst du das aus Sicht des Emotionscoaches bei den Klienten, wenn die ihre Ergebnisse bekommen? Ist das da, also Wird es da emotional? Gibt es da Punkte, wo du sagst, ach, so, da kann ich schon mal gerade ein bisschen runterregulieren, da ist jetzt jemand sehr berührt oder überrascht oder da kommt, ich kann mir vorstellen, da wird auch mal jemand wütend und sagt, ach Mensch, warum habe ich das nicht früher gewusst? Und also so ein Ärger in die Vergangenheit, dass Berufswege anders waren, als sie hätten sein können und man sich sehr aufgerieben hat, ohne zu wissen, dass es eigentlich hätte gar nicht funktionieren können. Also was kommt so emotional hoch, wenn du mit den Menschen arbeitest?
Betroffenheit kenne ich durchaus, also Wut habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, in dem Kontext. Aber Betroffenheit, also mir hat zum Beispiel auch meine Klientin gesagt, wenn ich das jetzt so sehe, dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen, warum ich in meinem ersten Job nach dem Studium so unglücklich war. Da war ich in einem Unternehmen, bei uns in der Gegend war das Unternehmen, alle wollten dahin und alle waren da total happy, zumindest vermeintlich, weil das ja so ein tolles Unternehmen war, das hatte so eine gute Reputation. Und ich saß da in meinem Kämmerlein und habe Daten analysiert und dachte, ich bin hier kreuzunglücklich und es war für mich ein ganz schrecklicher Arbeitsplatz. Und wenn ich jetzt hier sehe und die Klientin, von der ich gerade erzähle, die kenne ich auch persönlich und das ist eine ganz sprudelige, offene, mit einem jetzt im Motivkompass gesprochen, mit einem ganz hohen Gelbanteil, die total kommunikativ ist und den Kontakt zu Menschen liebt und die saß da, hat alleine in einem Büro gesessen und sich mit Daten beschäftigt, was eben nur schief gehen kann, weil es so überhaupt nicht zu ihr passte. Und ihr war das aber damals überhaupt nicht klar, weil das war ja augenscheinlich ein ganz tolles Unternehmen und man musste ja augenscheinlich irgendwie total zufrieden sein, da arbeiten zu dürfen. Aber sie war es ganz und gar nicht und ist dann irgendwann zum Glück auch da rausgegangen. Aber das ist mir so sehr in Erinnerung geblieben, diese sprudelige Person
Ja.
mit dem extrem sachorientierten blauen Job, um in diesen Farben zu bleiben.
Ja, auch in solchen Dingen sollte die Wippe nicht kippen, ne? Also wenn dann
Ja.
der Inhalt der Arbeit, ich sag mal, auf der einen Seite drauf sitzt und man mit seinem, ja, mit seinem kreativen Anteil, mit seinem sprühenden Anteil, mit der Lebensfreude und der Lebenslust dann quasi verhungert. Ne? Wir haben das früher auf dem Spielplatz, haben wir es immer verhungern lassen genannt, wenn man sich zu zweit auf die eine Seite gesetzt hat, damit der andere
Ja.
da kam. Und so ein Gewicht kann, glaube ich, schon so ein Job entwickeln, der einfach nicht so, ich nenne es jetzt mal, zu meiner Grundstruktur passt.
Wir gucken auch oft, wenn man jetzt jobliche Unzufriedenheit betrachtet, viele schauen sich immer nur den Job selber an, auch wenn man Menschen, die die Schule verlassen und die werden dann in der Berufsberatung dann hinberaten zu den Dingen, die sie gut können. Aber das allein ist es ja gar nicht, weil wenn ich irgendwo arbeite, oft ist das ja auch, wenn man viele Jahre irgendwo gearbeitet hat, dann kann man das ja, was man tut. Man hat Erfahrung, man weiß, was man tut. Und trotzdem macht es einen nicht immer zufrieden, das zu tun, was man kann, weil möglicherweise findet man es gar nicht besonders sinnvoll, was man tut. Möglicherweise gefällt einem das Umfeld, der Rahmen, in dem man arbeitet, gar nicht und man fühlt sich da menschlich überhaupt nicht wohl. Die Kultur gefällt einem nicht. Ja, die Sinnhaftigkeit der Arbeit ist irgendwie nicht so richtig zu greifen und das spielt nach meiner Erfahrung aus meinem Coaching häufiger noch eine viel größere Rolle als der reine Aufgabenbereich. Wir können uns ja in vieles reinarbeiten. Auch der Mensch, der vielleicht nicht das Mathematikgenie ist, kann sich in einen Job im Controlling durchaus einarbeiten und da klarkommen, weil es ist ja nicht immer dann die hohe wissenschaftliche Mathematik. Und trotzdem heißt das nicht, dass ich da gerne arbeite.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man manchmal auch eine Tätigkeit nachgeht, die jetzt nicht so der in Anführungsstrichen Traumjob ist, wenn ich aber ansonsten rundum wirklich richtig gute Rahmenbedingungen antreffe für mich.
Definitiv. Auch umgekehrt kann das natürlich so sein, dass die Rahmenbedingungen perfekt sind. Und auch wenn der Job vielleicht nicht ganz perfekt ist, sage ich, nee, wegen der Rahmenbedingungen bin ich hier und das macht mich auch froh und zufrieden.
Das sind dann wahrscheinlich eher nicht die Leute, die zu dir ins Coaching kommen, könnte ich mir vorstellen. Weil wenn so eine Zufriedenheit da ist, mache ich mich dann auf den Weg zu jemandem wie dir? Was hast du für Leute? Mit welchen Befindlichkeiten, mit welchen emotionalen Zuständen kommen die?
Also es kann durchaus auch mal so jemand kommen. Also ich hatte tatsächlich auch eine Klientin, wo genau das gegeben war. Die hasste ihren Job. Also die hasste tatsächlich ihr Aufgabengebiet, weil sie das total sinnlos und blöd fand. Aber die Rahmenbedingungen waren sehr, sehr gut. Also das habe ich einmal jetzt tatsächlich in dieser extremen Form gehabt und das war das, was sie lange gehindert hat, sich zu verändern, weil die Kollegen waren so nett und der Vorgesetzte war extrem rücksichtsvoll, hat versucht, ihr alles irgendwie passend zu machen, damit sie bleibt. Und das hat sie sehr, sehr lange gehalten, aber sie ist dann tatsächlich doch irgendwann gegangen, weil sie einfach mit dem Aufgabengebiet dann so unfroh war, dass sie sich verändert hat. Und ich weiß, dass sie inzwischen sehr, sehr zufrieden ist in dem neuen Job. Sie liebt ihr Aufgabengebiet und die Rahmenbedingungen sind vielleicht nicht ganz so perfekt, wie sie vorher waren, aber sie sind gut.
Ja.
Und von daher ist sie insgesamt sehr, sehr froh, dass sie diesen Schritt gegangen ist.
Ja, es ist halt auch die Summe, nicht einzelnen Posten, ja, interessant. Ich habe mir noch eine Frage gestellt. Die Menschen kommen mit irgendeinem Gefühl von Mangel oder Störung zu dir auf ihr berufliches Leben hin. Und dann macht ihr so eine Analyse. Ist es denn dann so, dass die Ergebnisse automatisch ein Türöffner sind zur Veränderung? Oder macht sich auch gerade dann manchmal eine Blockade bemerkbar. Also wird dann auch deutlich, okay, da fehlt der Person auf einer anderen Ebene noch was, um in diese Veränderung zu gehen. Der Verstand hat es begriffen, weil die Argumente der Analyse sind sehr eindeutig und sie sagt ja, und trotzdem ist irgendein Unvermögen da, in die Veränderung zu kommen.
Definitiv. Also der Verstand, das Erkennen ist toll und das ist sicherlich die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt was verändern kann. Wenn ich nicht weiß, wo es hängt, dann kann ich natürlich auch nichts verändern. Aber allein die Erkenntnis verändert ja noch nichts. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der dritten Kategorie, da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, bei den Talenten, da gibt es ja externe Talente, wie gehe ich mit Aufgabenstellungen um? Das hatte ich ja eben schon mal erklärt. Es gibt aber noch die B-Kategorie sozusagen innerhalb der Talente. Das sind die internen Talente. Das heißt, wie gehe ich mit mir um?
Ja,
Und
okay.
da ist oft ein ganz großes Feld, wo es Arbeitsbedarf gibt im Coaching und wo wir tatsächlich auch im Coaching eine ganze Menge tun können und diese internen Talente, also wenn ich jetzt im Ferrari sitze und traue mich aber nicht aufs Gaspedal zu treten, dann komme ich eben trotzdem nicht voran. Und der Fahrer, das ist sozusagen hier das interne Talent. Und da geht es zum Beispiel um Dinge wie die Selbstvertrauen, da geht es darum, wie zu Hause bin ich im Moment in meinen Rollen im Leben, wie leite ich mich selbst durchs Leben? Wie diszipliniert bin ich? Wie gut organisiere ich mich? Wie strebsam gehe ich meinen Zielen dann auch wirklich nach? Und wenn es da hängt, dann nutzt mir alles Talent nichts, was ich im Umgang mit irgendwelchen Problemstellungen habe, wenn ich eine tolle Empathie habe, wenn ich ein top-systemisches Denken habe und so weiter. Aber habe überhaupt kein Selbstvertrauen, das auch einzusetzen, dann wird es ganz schwer. Und während diese externen Talente tatsächlich sehr, sehr statisch sind in unserem Gehirn, also ganz, ganz schwer tatsächlich zu verändern sind, das Verhalten damit können wir immer ändern. Aber wie leicht uns manches fällt, das ist tatsächlich schwer veränderbar. Aber diese internen Talente, das ist das, wo wir tatsächlich auch sehr, sehr gut im Coaching dran arbeiten können. Auch das ist, wie du sicher auch selber weißt, manchmal ein Werdegang. Aber das ist durchaus was, wo man eine Menge bewegen kann und wo man Menschen wirklich auch sehr, sehr helfen kann.
Naja, wir sagen ja oft auch so, wir haben so ein, in unserem Lebensverlauf so ein Lieblingsmotivfeld, ne? Wo wir eigentlich immer ein Entwicklungspotenzial haben. Ich sage es ganz ehrlich, meins ist das Rotfeld, weil ich halt auch ein sehr ausgeprägtes Grünfeld habe. Und wir wissen das ja, ne? Wenn in einem Feld so ein, ja, so ein Überhang ist, dann leidet das gegenüberliegende Feld einfach drunter. Und das hört sich ja da sehr danach an, als würde das, was du im M-Trace-Coaching gelernt hast, sehr, sehr gut genau an diesen Punkt deiner Arbeit passen. Wie hat sich dein Arbeiten durch das Wissen aus dem Emotionscoaching verändert?
Ich habe tatsächlich mit dem Emotionscoaching noch mal einen riesen Hebel an die Hand bekommen, ein riesen Werkzeug an die Hand bekommen, um tatsächlich diese emotionalen Themen, also ich habe eben das Selbstvertrauen zum Beispiel angesprochen, um an diesen Dingen anzusetzen, um zu gucken, an welchen Stellen hängt es da. Das kann die Arbeit mit Glaubenssätzen sein, das können aber auch einzelne Situationen sein, in denen man Unterstützung braucht. Also ich hatte jetzt neulich eine Klientin, die sagte, ich habe immer, rutscht mir das Herz in die Hose, wenn ich zu meinem Chef ins Büro, ins Gespräch gehen muss. Und das war zum Beispiel so eine Situation, die ich mit diesem wunderbaren Tool bearbeitet habe. Das heißt, wir sind über das Emotionscoaching in diese schwierige Situation reingegangen, damit es ihr in Zukunft leichter fällt, mit breiter Brust zum Chef reinzugehen, weil sie sagte, überall sonst, wo ich auf der gleichen Ebene bin, gar kein Thema, aber sobald ich zum Chef rein muss, rutscht mir das Herz in die Hose. Und das haben wir tatsächlich wunderbar mit dem Emotionscoaching bearbeiten können.
Also würdest du sagen, war eine gute Entscheidung, ist eine Bereicherung.
Definitiv. Also inzwischen nutze ich in fast allen Coaching-Prozessen auch das Emotionscoaching. Also im Kleinen nutze ich es natürlich immer und überall, aber als eigenen Prozess nutze ich es inzwischen aber auch tatsächlich fast in jedem Coaching-Prozess, weil überall stecken emotionale Themen, Blockaden dahinter, die man wunderbar damit angehen kann. Also für mich war das eine Mega-Bereicherung, diese Ausbildung zu machen und für meine Klienten natürlich dann in der Folge auch.
Wie bist du hingekommen? Also ich meine, man schlägt ja nicht irgendeine Zeitschrift auf und denkt, ach, Emotionscoaching, M-Trace, da ist die neue, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, da ist die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, da renne ich mit. So ist es ja in der Regel nicht, so schätze ich dich auch nicht ein. Wie bist du dazu gekommen, dass du dachtest, boah, das könnte echt, gerade so wie ich meine Arbeit auch strukturiert habe, könnte das noch mal sehr, sehr hilfreich sein.
Also zum einen wusste ich natürlich, dass du, liebe Annette, da sehr aktiv bist. Darüber hatte ich zumindest schon mal davon gehört und kennengelernt habe ich Silvana und Lea dann auf dem Coach Camp.
Ja.
Auf dem Coach Camp haben die beiden ja auch immer Sessions angeboten und die Methode vorgestellt. Und als ich mir das da nochmal genauer angeschaut und angehört habe, habe ich festgestellt, das könnte genau so eine Brücke sein zu den Themen, wo ich im Moment zwar schon Ansätze habe übers NLP, wo es da aber einfach noch mal tiefer geht und wo ich tatsächlich diese emotionalen Themen super gut mit bearbeiten kann. Und was mir in der Ausbildung dann auch noch mal wirklich geholfen hat, waren die ganzen wissenschaftlichen Hintergründe, die ganzen das ganze Wissen auch übers Gehirn, dass ich meinen Klienten tatsächlich auch erklären kann, was passiert da eigentlich. Das ist nicht irgendwelcher Hokuspokus, sondern das ist tatsächlich was wissenschaftlich nachvollziehbar, messbar im Gehirn passiert. Und ich bin tatsächlich bis heute beeindruckt, auch wenn ich in den Unterlagen lese, wie fundiert das alles ist und was da alles dahinter steckt an Recherchen. Und von daher mache ich das auch aus voller Überzeugung und kann es entsprechend auch vertreten. Und wir wissen ja auch, dass Menschen Veränderungsprozesse sehr viel besser annehmen und dass die sehr viel besser wirken, wenn man auch versteht, warum es wirkt. Und dass das tatsächlich eine fundierte Geschichte ist. Und das hilft mir, um es überzeugt anzuwenden. Und es hilft eben auch den Klienten, um es auch annehmen zu können.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, zu dir kommen ja Menschen, wenn die eh schon sich auf so ein Tool wie die Inner-Matrix-Analyse verlassen, die haben ja eine andere Grundstruktur als jetzt jemand, der sagt, ich bin nicht so ein Zahlen, Daten, Fakten Mensch. Ich gehe auf mein Bauchgefühl und na, so mir gefällt die Nase des Menschen besonders. Also ich möchte jetzt nicht so zwei grundsätzliche Kategorien hier so zementieren, aber wir haben ja schon eher Menschen, die das auch brauchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die eh sagen, so ich mache jetzt mal so eine Analyse, damit ich mal weiß, wo ich mit mir selber dran bin, dass die dann auch das sehr dankbar annehmen, wenn du die Erklärmodelle hast, wenn du zum Beispiel so einen Motivkompass einfach mal nehmen kannst und sagen kannst, so das. Und so sind die wissenschaftlichen Hintergründe dazu.
Definitiv. Und man sagt ja auch immer so schön, was man nicht messen kann, das kann man auch nicht begreifen. Das heißt, bestimmte Dinge, die man irgendwo schriftlich sieht, die man nachvollziehen kann aufgrund wissenschaftlicher Daten, die sind einfach ja auch viel besser begreifbar. Und von daher hilft sowas tatsächlich auch letztendlich wiederum bei der Veränderung, weil etwas, was ich nicht begreife, kann ich auch nicht verändern.
Ja. Deshalb haben ja auch auf jedem Level in M-Trace haben wir zu den Prozessen, die wir dann machen, haben wir auch nochmal eigene Erklärmodelle am Anfang, weil erklären zu können, also so ein bisschen den Klienten abzuholen und wie so eine Psychoedukation zu haben, in kleiner Form, das nutzt ja auch unglaublich unsere Allianz. Ja. Es ist nicht nur die Sympathie, es ist auch die Tatsache, kann ich dem Gegenüber transparent machen, was ich tue und warum es wirksam ist.
Genau, es ist nicht nur die Sympathie, sondern auch die Kompetenz, die ja wahrgenommen werden muss, damit ich jemandem auch vertrauen kann und das Gefühl habe, die Methoden, die jemand nutzt, die haben auch Hand und Fuß und die funktionieren. Und das ist nicht nur Chaka-Chaka, sondern es ist eben auch was dahinter.
Das stimmt. Aber Tanja, hast du eine Lieblingsemotion?
Eine Lieblingsemotion?
Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, unsere Silvana hat ja das Berührtsein als Lieblingsemotion. Ne? Die kann ja immer, auch immer direkt tränen in den Augen, wenn jemand so berührt ist und geht mit, ne? Spiegelneuron und sowas. Hast du eine Lieblingsemotion, wo du sagst, da bin ich immer mit dabei?
Ich habe tatsächlich neulich eine für mich neu entdeckt. Also die gibt es eigentlich schon immer, aber ich habe neulich einen Begriff dafür gefunden. Und das ist die Verbundenheit, also ein
Ach,
Gefühl
schön.
der Verbundenheit.
Ach, sehr schön, wunderbar. Wir haben am Ende des Podcasts für unsere Gäste immer noch mal so eine ganz besondere Frage, die ist auch so ein bisschen durch die Hintertür persönlich. Du kennst ja das Institut in Siegburg auch. Du hast mit Sicherheit auch schon mal eine dieser wunderschönen Karten in der Hand gehabt, die es dort immer gibt, in ungewöhnlichen Formaten mit schlauen Sprüchen und Zitaten drauf. Jetzt, Tanja, in diesem Podcast darfst du eine MCO-Karte gestalten mit einem Zitat, einem Ausspruch, etwas, wo du sagst, so das finde ich für mich, vielleicht auch mit Blick auf unseren Umgang mit Emotionen, total wichtig. Vielleicht hast du ja auch so ein Zitat, was dich so begleitet. Was würdest du, wenn du könntest, auf eine MCO-Karte drucken? Ich finde es immer schön, wenn die Gäste dann einfach auch mal ein bisschen nachdenken müssen.
Also ich habe jetzt ein Zitat im Kopf, das habe ich tatsächlich neulich selber auf einem Post geschrieben, was mir sehr gut gefällt. Jetzt fällt mir aber gerade der Urheber nicht mehr ein und ohne den Urheber kann ich das ja. Ach hier, es
Dann
ist
darfst du.
ein
Ein
Konfuzius-Zitat. Ich habe
Konfuzius.
es gerade noch mal nachgesehen. Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen.
Ach, wunderbar. Ich habe schon zu Lea und Silvana gesagt, wir können aus diesen Fragen wirklich mal so eine Karten-Sonderedition machen. Es sind so schöne Aussprüche und ja, wirklich auch so Lebensweisheiten mit dabei. Tanja, ich danke dir ganz herzlich, dass du in diesen Podcast als Gast gekommen bist, dass du uns deine Zeit gewidmet hast und ja, uns auch bereichert hast, mit deinem Ansatz, wie sich Emotionscoaching und das, was du eh schon gemacht hast vorher, super gut ergänzen und verbinden lassen.
Ich danke ganz herzlich für die Einladung und es hat mir viel Freude gemacht, mit dir zu plaudern.
Schön. Und wir sehen uns bald im Institut in Siegburg.
Ja, ich freue mich drauf.
Ich auch. Ja, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Mach's gut und bis bald.
Das
Tschüss.
wünsche ich auch. Tschüss.
Was war das wieder für eine schöne Erfahrungsgeschichte, wie sich M-Trace Emotionscoaching und Emotionswissen mit schon vorhandenen Berufen und Tätigkeiten verbinden lassen. Ich finde, da ist Tanja mal wieder ein ganz, ganz tolles Beispiel. Wenn du jetzt denkst, oh, das würde ja vielleicht zu dem, was ich mache, auch super gut passen, dann schau gerne auf die Website des MCO-Instituts für die entsprechenden Ausbildungskurse. Den Link findest du in den Shownotes. Und nun ein schönes Wochenende.